Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Willkommen zu Kontrovers. Die Ampelkoalition möchte, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein wird. Alle Steigerungsformen des Wortes ehrgeizig reichen vermutlich kaum aus, um dieses Ziel zu beschreiben. Der Anteil von Strom aus Wind und Sonne soll bereits bis 2030 von jetzt 42 auf 80% steigen. Im selben Zeitraum sollen möglichst viele Autos an die Steckdose und nicht nur die Mobilität, auch Wärme und warmes Wasser sollen möglichst rasch mit grünem Strom erzeugt werden. Irgendwann soll Wasserstoff zum Einsatz kommen, den könnte man nämlich speichern, nur Deutschland könnte für den Eigenbedarf voraussichtlich nicht genug Wasserstoff herstellen. Kurzfristig hat Robert Habeck ein Oster- und ein Sommerpaket angekündigt. Stichworte Solardächer, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zum Beispiel für Windräder. Der Kohle- und Atomausstieg sind beschlossen. Die jungen Menschen der Fridays for Future-Bewegung freut das. Aber die Industrie fragt beunruhigt, drohen Stromausfälle in Deutschland? Muss Deutschland künftig Atomstrom aus Frankreich und Tschechien oder Kohlestrom aus Polen hinzukaufen? Und wieso müssen Gaskraftwerke gebaut werden, obwohl Atomkraftwerke verlässlich Strom liefern? Bürgerinnen und Bürger schauen besorgt oder verzweifelt auf die explodierenden Sprit-, Gas- und Stromkosten und überhaupt nicht passt in grüne Vorstellung der Energiewende, dass die EU-Kommission Atomkraft und die Energiegewinnung aus Gas als nachhaltig und damit förderwürdig einstufen möchten. Fachleute sprechen von Taxonomie. Die Energiewende, Schlüssel zum Klimaschutz oder Aufbruch in eine energiepolitische Dunkelflaute, unser Thema bis 11.30 Uhr. Wir bitten Sie, wie immer, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer dafür 01 73 56 90 322, die wiederhole ich nochmal, 01 73 56 90 322, und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Hallo, hier ist Ludwig aus Friedberg. Die Energiewende, die der verantwortliche Minister eingeleitet hat, ist längst überfällig. Das hätten schon Generationen vorher machen müssen.
Schmitz, Bremen, guten Tag. Wir können nicht gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigen.
Ulrich Hechler, ich komme aus Gatersleben. Das ist ein Dorf zwischen Quedlinburg und Aschersleben. Wir werden die 2-Grad-Marke überschreiten und damit werden Kipppunkte freigesetzt. Das Methan wird freigesetzt, das Ganze nimmt dann auch richtig Fahrt auf und wir werden dann bei 5 Grad mindestens ankommen zum Ende des Jahrhunderts. Und da kann ich dann nur noch jedem empfehlen, keine Kinder mehr in der Welt zu setzen, weil dann bricht alles zusammen.
Hier ist der Egon Fischer aus Stuttgart. Ja, es wird eine energiepolitische Dunkelflaute werden, denn es ist bis jetzt noch vollkommen unklar, wie das alles sich verteilen soll, wo zum Beispiel Windparks entstehen sollen, wo Solartechnologie wirken soll und so weiter und so fort. Wir verlassen eigentlich den sicheren Boden des bisherigen, ich finde doch sehr erfolgreichen Energiemixes.
Guten Morgen, hier ist Vogel aus Dresden. Ich bin durchaus der Meinung, dass uns die jetzige Klimapolitik ins absolute Dunkel führen wird. Wenn ich sehe, was die Dieselpreise derzeit machen, da wird mir schlecht, wenn ich auf Arbeit fahren muss. Das geht so nicht weiter.
Energie zu sparen ist unsere effizienteste, ressourcenschonendste und umweltfreundlichste Energiequelle. Uwe Lüttke, Koblenz.
Also überfällige Energiewende, sagt einer. Atom- und Kohleausstieg, beides geht nicht. 5-Grad-Ziel, wir steuern drauf zu. Unser Energiemix ist doch ganz erfolgreich und Sorge vor explodierenden Spritpreisen. Katrin Meyer hat uns geschrieben per Mail, was Herr Habeck uns vorstellt, hat schwerwiegendere Konsequenzen, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Dabei müsste auch ein Grüner wissen, dass es eine physikalische Milchmädchenrechnung ist, unsere Konsum- und Industriegesellschaft mit Windenergie betreiben zu wollen. Erneuerbar ist nicht gleich unendlich. Wir leben über unsere Verhältnisse. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Dr. Stefan Waas schreibt uns, die Energiewende wird nur mit vielen verschiedenen Bausteinen erreicht werden können. Es gibt nicht die Lösung, wie zum Beispiel Elektroautos. Ein extrem wichtiger Baustein dabei ist das Einsparen von Energie. Das ist ohne Komfortverlust auch in großem Maßstab möglich. Matthias Reitz schreibt uns, Klimaneutralität, CO2-freie Energiebasis, 1,5 Grad Grenze der Erderwärmung, alles richtig und wichtig. Aber die grünen Ökopopulisten stehen sich selbst im Wege, indem sie den CO2-Einspareffekt, also die enorme Klimarelevanz der Kernenergienutzung, ignorieren, ja schlicht leugnen und bekämpfen. Und Klaus Schroh ist der Meinung, die völlige Abschaltung der AKWs ist unverzeihlich. Unsere Landschaft wird verunstaltet, die Vogelwelt wird dezimiert. Erhebliche CO2-Emissionen hätten mit den AKW gespart werden können. Dem Klima wird kein Dienst erwiesen. Soweit erste Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße unsere Gäste. Ingrid Nestle, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Bundestagsausschusses Klimaschutz und Energie, Wahlkreis Steinburg-Dithmarschen-Süd in Schleswig-Holstein. Sie hat Energie- und Umweltmanagement studiert und ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Klaus-Peter Wiltsch, CDU, Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg in Hessen. Er hat Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften studiert und ist Diplom-Volkswirt. Und Georg Ehring, Deutschlandfunk, Abteilung Wirtschaft, Redaktion Umwelt, Corona-bedingt zugeschaltet, schaltet aus einem Nachbarstudio. Er sitzt hinter mir. Zurzeit ist bei uns nur eine Person pro Studio zugelassen. Ihnen allen dreien guten Morgen, willkommen. Erste Frage. Am kommenden Donnerstag reist Robert Habeck nach Bayern, um mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über die 10H-Regel zu sprechen. Seit 2014 gilt in Bayern, Windräder müssen zu Siedlungen einen Abstand einhalten, der mindestens dem Zehnfachen ihrer Höhe entspricht. Bei 200 Meter hohen Anlagen wären das also 2 Kilometer. Herr Wiltsch, was erwarten Sie von dem Treffen in München?
Tja, da sind wir mal gespannt. Guten Morgen übrigens in die Runde, meine Zuhörer. Das ist ja heute schon möglich in Bayern. Das ist ja keine Pflichtgrenze, sondern eine Grenze, die örtliche Kommunen unterschreiten können, wenn sie dies mehrheitlich mit Mehrheiten wollen. Es ist eine Schutzfunktion gegenüber Landschaftsbildbeeinträchtigungen und Verschandelungen der Landschaft. Die würde ich mir im Übrigen wünschen im Rheingau, denn da stehen wir auch davor, dass unser herrlicher Rheingau von Jakob von Schneidern, die da Windenergie-Rotoren draufstellen wollen, verunstaltet wird. Ich weiß nicht, ob Herr Habeck das weiß, dass das keine Pflichtgrenze ist, sondern nur, sondern eben örtlich davon abgewichen werden kann. Aber ich denke, der Ministerpräsident Söder wird Ihnen das erklären.
Für Sie, Herr Wiltsch, verunstalten Windräder die Landschaft?
Also das, was hier bei uns droht, im Taunuskamm, ja. Das ist der Taunuskamm zieht sich hier quer durch vom Feldberg rüber nach Westen und der prägt hier unsere Kulturlandschaft. Deshalb sind wir dort seit Jahren erfolgreich dagegen, dass dort Investorenwünsche sich austoben. Wir konnten auch sehr viel davon in unserer Regionalplanung abwenden.
Ja, kann die Energiewende so gelingen?
Ja, die Energiewende wird nicht gelingen, wenn wir einfach nach dem Motto mehr vom Gleichen immer weitere Landstriche mit Windmühlen verschandeln. Wir haben, wenn der Wind weht, genug Strom. Das Problem ist, wenn wir Flaute haben und da können Sie noch so viele Windräder aufstellen, dann haben Sie trotzdem keine Stromproduktion. Bei der Energieversorgung ist das Wichtige, die Kapazität, die Spitzenlast, die Sie abdecken müssen. Sie brauchen grundlastfähige Energie, die jederzeit den Bedarf im Netz, der ja da sein muss in dem Moment und nicht irgendwann, decken können. Und wir wollen nämlich nicht, dass, wenn wir auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen, dass nur zufällig gerade der Strom da ist, sondern dass er zuverlässig da ist.
Wäre und, besser, eindeutig.
Das wäre besser. Mhm. Und deshalb kann man nicht grundlastfähige Energie nicht heranziehen, um diese Spitzenbedarfsabdeckung zu gewährleisten.
Frau Nestel, bleiben wir nochmal bei Robert Habecks Besuch in Bayern. Der Bund könnte die CH-Regeln kippen. Sollte er das tun?
Also mindestens in dieser Form können sie nicht bestehen bleiben. Natürlich weiß Herr Habeck, dass das keine Pflicht ist. Aber man könnte sagen, es war so eine Art wissenschaftliches Experiment. Es wurde ja oft behauptet aus Bayern, naja, die Regel, die sorgt für mehr Akzeptanz und für einen guten Ausbau der Windenergie. Aber der Ausbau der Windenergie ist faktisch vollkommen eingebrochen, fast auf null. Und das kann definitiv so nicht bleiben. Und deswegen kann diese Regel auch so nicht bleiben. Und ich würde gerne in zwei Punkten eine andere Perspektive reinbringen. Also zum einen, ich finde nicht, dass Windräder die Landschaft verschandeln. Ja, natürlich muss man das planen, dass sie nicht überall stehen. Aber dass sie an manchen Orten stehen, ist für mich, ehrlich gesagt, eine positive Entwicklung. Und das Zweite ist die Frage mit dem grundlastfähigen Strom. Also wir haben bei weitem nicht genug Windstrom bisher. Ja, und wenn wir jetzt gerade Schwierigkeiten mit Strompreisen haben zum Beispiel, dann deshalb, weil wir viel zu oft Gas gebraucht haben im Stromsektor. Und jedes Gigawatt mehr Windenergie, das wir gehabt hätten, hätte uns Gas gespart, das jetzt in den Speichern drin wäre. Ja, und wir wären längst nicht in diesem Schlamassel. Das heißt, natürlich haben wir einen Plan, wie wir mit Wind und Sonne und Speichern und Biomasse und Wasser und Demandzeitmanagement und Stromleitung und eine wirklich stabile Stromversorgung hinbekommen. Und der wichtigste Schritt dahin ist aber, dass wir ausreichend Erneuerbare haben und die haben wir leider bei weitem noch nicht.
Frau Nestel, ich möchte noch mal ganz kurz noch mal auf diesen Aspekt eingehen mit der Verunstaltung. Wir hatten ja die Mail von Klaus Schroh gelesen, der hat gesagt, unsere Landschaft wird verunstaltet, die Vogelwelt wird dezimiert. Das heißt, es gibt Bürgerinnen und Bürger, die möchten eben keine Windräder in ihrer Nähe haben oder, wie Herr Wilsch gesagt hat, in landschaftlich besonders reizvollen Gegenden. Also wie sollte man mit Bürgerinnen und Bürgern reden, die nun einmal kein Windrad hinter ihrem Haus haben möchten?
Also, dass man manche ganz besonders wertvolle Landschaften nicht für Windenergie nutzt, ist ja völlig in Ordnung. Ja, man muss sich ja nur gemeinsam darüber unterhalten, welche Gegenden man nutzt. Und die müssen eben ausreichen, das müssen genügend sein. Was jetzt zum Beispiel dieses Argument mit den Vögeln angeht, ja, da hilft ganz oft eine Versachlichung der Debatte, weil da völlig falsche Dinge sich auch über sozialen Medien weit verbreitet haben. Also nehmen wir gerade diesen Vogelpunkt, das treffe ich ganz oft, ja, dass Menschen glauben, Windenergie sei so die große Gefahr für Vögel. Tatsächlich werden 1000-mal mehr Vögel durch Glasscheiben getötet, 700-mal mehr durch Katzen, 600-mal mehr durch Verkehr und da ist Landwirtschaft noch nicht mal drin. Der Verlust der Lebensräume. Die Windräder, die retten Vögel, ja, weil die Klimakrise wird viel mehr Vögel vernichten, zerstören oder ihnen die Lebensräume kaputt machen, als die Windenergie. So wie sie ausgebaut wird. Ja, natürlich muss man darauf achten. Natürlich ist es wichtig, Windenergie und Artenschutz im Einklang miteinander hinzubekommen. Mhm. Aber das geht. Das ist absolut möglich und das passiert. Und Windenergie ist nicht der Vogelkiller. Wir brauchen sie sogar zum Erhalt der Artenvielfalt.
Herr Wilsch, Sie wollten eben widersprechen.
Ja. Also zunächst mal zu den Vögeln. Das mangelt natürlich. Ich erlebe das ja überall hier in der näheren Umfeld. Da wird das immer bestritten von den Grünen. Das Aasfunde sind natürlich nicht so häufig, weil die von Füchsen oder so geholt werden. Aber da gibt es schon sehr valide Untersuchungen drüber, dass die Windmühlen da recht kräftig Greifvögel schreddern. Ich wollte aber nochmal zu dem mangelnden Ausbau von der Windenergie zurückkommen. Frau Nestle, Sie wissen doch, dass wenn der Wind ordentlich geht, wir so viel Strom produzieren, dass wir Geld dafür bezahlen, dass er uns abgenommen wird. Den Polen fliegen die Netze um die Ohren, wenn bei uns so richtig der Weg weht. Und die müssen das irgendwie abregeln, einregeln in ihr System und wissen nicht und lassen sich dafür dann bezahlen. Also das ist doch nicht wahr, was Sie darstellen, dass wir genügend Windenergie, Erzeugungskapazität haben.
Wir wollen Georg Ehring ins Spiel holen. Georg Ehring, in Bayern stehen rund 4% der 30.000 Windräder. 2021 wurden 6 Anlagen in Betrieb genommen. Und auch das grün regierte Baden-Württemberg gilt ja nicht gerade als Vorreiter des Ausbaus der Windkraft. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass viele die Windkraft dort nicht haben wollen. In Bayern gibt es ja diese 10-H-Regel, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Die hat den Windkraftausbau praktisch zum Erliegen gebracht. Wir hatten jetzt am Wochenende Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der auch sagte, das muss sich ändern. Die 10-H-Regel ist nicht mehr zu halten, zumal die Abstände immer größer werden, weil die Windräder immer größer werden. Und in Baden-Württemberg gibt es offensichtlich auch noch Widerstände gegen die Windkraft. Da ist die grüne Regierung, grün-schwarze Regierung an der Macht und hat es nicht geschafft, für einen durchgreifenden Wandel zu sorgen. In den südlichen Bundesländern setzt man, glaube ich auch zu Recht, sehr stark auf Solarenergie und weniger auf die Windenergie. Aber der Strom muss auch da erzeugt werden, zumindest in gewissem Umfang, wo er gebraucht wird. In Süddeutschland gibt es eine große Stromlücke. In Norddeutschland wird viel Strom erzeugt. Wir brauchen dann Leitungen von Norden nach Süden, aber wir brauchen auch sehr viel mehr Windräder im Süden. Und ich hoffe, dass der Besuch von Habeck in Bayern da Fortschritte bringt und dass Habeck auch mit seinen grünen Parteifreunden in Baden-Württemberg ein ernstes Wort redet, dass da mehr Dampf gemacht wird, wenigstens.
Aus Hamburg ruft uns...
Dürfte ich eine Sache zu Baden-Württemberg
bitte,
sagen?
Bitte.
Dankeschön. Es ist mir nur wichtig zu erwähnen, dass tatsächlich der Zubau an Windenergie in Baden-Württemberg gerade Geschwindigkeit aufgenommen hatte. Natürlich von einem sehr niedrigen Niveau aus, als dann von der Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz geändert worden ist. Die Ausschreibungspflicht kam und damit eine Gesetzeslage, die für die Windgeschwindigkeiten in Baden-Württemberg vorliegen, extrem schwierig war.
Nur Frau Nestle, einige Bundesländer haben das viel schneller gemacht als die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg. Das muss man, glaube ich, festhalten. Aus Hamburg ruft uns jetzt Herr Haug an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Bitte schön.
Ja, es klang eben schon das eine Thema an, nämlich die Frage der Speicherung der Energie. Dazu kommt mir viel zu wenig. Auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Pumpspeicherwerke zu nutzen im Schwarzwald, wurde zurechtgestutzt, weil es dort örtlichen Widerstand vor allem aus der grünen Politik gibt. Das heißt also, das Problem der Tag- und Nachtschwankungen, das wird irgendwie ignoriert und da nützen uns auch nicht so viel Windkrafträder, wenn wir nicht endlich dieses Problem auch insbesondere der lokalen Speicherung lösen.
Okay, Georg Ehring, lokale Speicherung, Problem?
Ja, das ist ein Problem, aber ich glaube, es ist ja hier auch angeklungen, dass uns immer die Dunkelflaute droht. Derzeit ist es so, dass wir fast nie, bestimmte Spitzen mal abgesehen, genügend Windstrom haben, genügend Solarstrom haben und immer Gas- und Kohlekraftwerke zu liefern müssen. Das heißt, das Problem der Speicherung stellt sich derzeit noch lokal. Da stellt sich es teilweise massiv, wenn in Schleswig-Holstein zu viel Windstrom zum Beispiel erzeugt wird. Da hilft Leitungsausbau und die Speicher, das ist das große Thema der Zukunft, dass wir möglichst schnell wegkommen von den Gaskraftwerken, die jetzt ja sogar noch gebaut werden, und hin zu Speichern. Da gibt es technische Lösungen, da gibt es ganz riesigen und ganz schnellen Fortschritt, vor allem bei Batterietechniken, weniger bei den Pumpspeicherkraftwerken, die sind auch wichtig, aber das ist die Möglichkeit, auch räumlich begrenzt, sowas einzurichten. Aber der Fortschritt ist da sehr groß. Wir brauchen sehr viel mehr Netze, auch transeuropäische Netze. Irgendwo weht immer Wind, irgendwo scheint tagsüber immer die Sonne, um den Stromfluss besser hinzukriegen. Und wir brauchen eben an vielen Stellen Batteriespeicher für die kurzfristigen Schwankungen und wir brauchen den grünen Wasserstoff für die Dunkelflauten, die es ja im Winter immer wieder gibt und die wir dann auch langfristig überbrücken müssen. Das Problem ist aber lösbar. Da muss ganz viel Gehirnschmalz drauf verwendet werden, das zu lösen, das anzugehen. Da braucht man auch keine Scheuklappen, aber lösbar ist es.
Lösbar ist es, es ist aber noch nicht gelöst, Frau Nestle. Und solange das noch nicht der Fall ist, kann man dann verlässlich sagen, wir steigen bis 2030 aus den jetzt bestehenden fossilen Energieträgern Atom und Kohle aus?
Ja, das, also wir sagen ja nicht, dass wir aus Gas aussteigen, also nicht aus allen fossilen bis 2030, wobei wir uns hoffen, dass dann die grünen Gase schon auch ein Stück weit übernehmen. Aber ja, man kann sagen, dass wir aus Atom und Kohle bis dahin aussteigen, weil wir natürlich also diesen ganzen Strauß an Möglichkeiten schon kennen, wie gerade beschrieben worden ist, uns darum kümmern, dass das genutzt wird. Auch solche Dinge wie Lastmanagement, also ein plakatives Beispiel, es gibt ein Aluwerk in Deutschland, ja, das kann alleine die Speicherleistung von 2 Pumpspeicherwerken quasi über 48 Stunden erbringen, indem sie ihre Produktion verschieben. Tun sie aber heute nicht, weil das Strommarktdesign so idiotisch ist, dass es sich nicht lohnt. Ja. Also solche Dinge zu ändern. Das alles können wir natürlich zusammenpacken. Und ja, es wurde eben angesprochen, grüner Wasserstoff.
Das können sogar Kraftwerke sein, die am Anfang noch fossiles Erdgas verwenden und die dann umgestellt werden auf grünes Gas. Also wo das gleiche Kraftwerk uns die Versorgungssicherheit liefert im Übergang vom fossilen zum grünen Gas. Und die werden, ja, diese Dunkelflauten, die extrem selten sind, ja, aber die eben vorkommen, die werden uns absichern, dass wir da auch die Versorgung haben.
Mhm. Herr Haug in Hamburg, sind Ihre Fragen oder Ihre Anregungen beantwortet und ausreichend aufgenommen worden?
Nur zum Teil, weil zum Beispiel bei den Speichern die Frage nach den Rohstoffen zur Herstellung von Speichermöglichkeiten, also speziell in den Haushalten, wenn man Solardächer zum Beispiel hat, sind meines Erachtens nicht gelöst, weil die seltenen Erden sind ein Problem. Ich wollte aber auch noch auf was anderes hinweisen, damit die Frage, was passiert eigentlich mit der Abschaltung der Kernkraftwerke? In diesem Bereich geht das Wissen sehr schnell verloren. Die erfahrenen Techniker gehen in den Ruhestand oder wechseln die Branche. Nachwuchs ist für diese Kraftwerkstechnik nicht mehr zu erwarten. Aber was bedeutet das denn für die stillgelegten Kernkraftwerke? Es wird kaum noch Leute geben, die diese fachgerecht zurückbauen können. Was soll denn mit diesem abrupten Shutdown passieren? Der Rückbau von Kernkraftwerken dauert Jahrzehnte und wir haben keine Leute, die das machen können. Bleiben die Meiler einfach so in der Landschaft stehen?
Georg Ehring, wer soll die AKW zurückbauen, wenn die Expertise verloren geht?
Die Expertise geht nicht verloren. Die AKWs werden ja nicht zurückgebaut von den Leuten, die vorher die Reaktoren gefahren haben. Das sind ganz spezialisierte Arbeitskräfte oder die sie betrieben haben, sondern das ist eine andere Spezialisierung in Richtung Abrissunternehmen mit Zusatzqualifikationen im Punkto Radioaktivität. Also das sind neue Arbeitsmärkte, die von anderen Menschen besetzt werden als denen, die bisher die Reaktoren gefahren haben. Die Bedienmannschaften für Reaktoren, die brauchen wir künftig wirklich nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass in anderen europäischen Ländern so viele Reaktoren neu gebaut werden. Eine Kilowattstunde Atomstrom kostet 14 bis 19 Cent, die Kilowattstunde Photovoltaikstrom 2 bis 6 Cent, Wind onshore, also an Land 4 bis 8 Cent. Das sind so riesige Differenzen, wie der Atomstrom teurer ist. Ich glaube auch, dass die anderen Länder, die derzeit noch auf Atomkraft setzen, auf die Dauer da nicht dran festhalten werden.
Johanna Senner hat uns geschrieben, wir im KlimaaktivistInnenkreis haben schon längst gefordert, sämtliche KKW und AKW sofort abzuschalten. Strom und Energie muss für eine Übergangszeit kontingentiert werden. Bürgerinnen können smart über verpflichtende Apps über Abschaltung zur Energieeinsparung bzw. Fahrverbote informiert werden. Und lieber jetzt Windräder an jeder Ecke und hinter jedem Haus, statt morgen keine lebenswerte Erde mehr. Eine WhatsApp hat uns erreicht. Auf dem Gebiet der Kernfusion ist letztes Jahr eine Menge passiert. Hoffe, Sie verlieren das nicht ganz vom Schirm. Wir werden diesen Joker noch benötigen. Eine andere WhatsApp. Wie sollen das die Bürger eigentlich verstehen? Am 1. Januar werden bei uns 4 voll funktionsfähige Atomkraftwerke abgestellt und 5 Tage später erklärt die Europäische Union Atomkraftwerke als grüne Energie, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und die WhatsApp von Sebastian Vita noch. Meiner Meinung nach wird uns unser Wohlstand auf die Füße fallen. Unser Energiebedarf wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Mehrere Millionen Pkw wollen geladen werden. Sitzungen über Livestream, Arbeiten und Schule von zu Hause aus, Streamen von Filmen und Fernsehsendungen, Computerspiele übers Internet. Einige Daten werden in Clouds gespeichert. Die Rechenzentren werden immer größer und verbrauchen Unmengen an Energie. So, das sind einige Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Nestle, greifen wir den Gedanken zur Taxonomie auf. Grüne sind ja gegen nachhaltige Atomkraft, aber für die Einstufung als nachhaltig der Energiegewinnung durch das Verbrennen von Gas. Wie passt das zusammen? Hallo, Frau Nestle. Okay, das hören wir jetzt gerade nicht. Georg Ehring, wie passt das zusammen?
Das passt schlecht zusammen. Die Energiegewinnung durch Gas ist eigentlich auch nicht nachhaltig. Man hat sich dafür entschieden, das für eine Übergangszeit zu fördern. Aber mir wird da zu viel auf Gas gesetzt und zu wenig auf den Königsweg, der tatsächlich erneuerbare Energien heißt. Windräder verschandeln die Landschaft, aber irgendwo muss der Strom herkommen. Und deswegen müssen wir in diesen sauren Apfel einfach auch schlucken.
Herr Wiltsch, Ihr Eindruck von der Taxonomie der EU-Kommission?
Naja, die Europa, Gesamteuropa, alle europäischen Staaten innerhalb der Europäischen Union folgen nicht den Umerziehungsfantasien und Vorstellungen der deutschen Grünen. Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis. Jedes Land in Europa entscheidet selbst über seinen Energiemix. Und die lassen sich von uns nicht vorschreiben. Frankreich hat 70% hat keine Energie an der Stromproduktion. Die lassen sich von uns nicht vorschreiben, wie sie dieses nationale Problem lösen. Und insofern hat mich der Taxonomievorschlag nicht überrascht. Ich will auch Herrn Ehringer nochmal widersprechen, was den bevorstehenden Ausstieg anderer Länder aus Atom anbelangt. Das ist ja das Gegenteil der Fall. Wiedereinstieg hat stattgefunden. Die Finnen haben in Übereinstimmung mit der örtlichen Bevölkerung konkrete Pläne für ein Endlager realisiert und gehen hinein in Kernenergie. Andere Länder, die ausgestiegen waren, kommen darin zurück. Also diesen Ansatz, sowohl aus Kernenergie als auch aus Kohle auszusteigen, den gibt es nur in Deutschland. Niemand sonst in der entwickelten Welt folgt uns da. Und das sollte uns gelegentlich ein bisschen zum Nachdenken kriegen, finde ich. Probleme sind ja schon adressiert worden. Wie kriegen wir denn von den Produktionsstätten den Strom dahin? Da haben wir damals beim Kernenergieausstieg nach dem Tsunami in Fukushima schon beschlossen, dass wir ganz schnell jetzt masterplanmäßig die Trassen ausbauen. Eine läuft durch meinen Wahlkreis, Ultranet. Da sind wir doch kaum einen Meter vorwärts gekommen. Das freut ja die Anwohner vor Ort, eine andere Diskussion. Aber es ist doch unbestreitbar, dass es an solchen Verbindungen braucht, wenn wesentliche Produktionsstätten im Südwesten, im Süden wegfallen aus der Energieversorgung Deutschlands. Wir müssen uns auch mal den Bedarf insgesamt, das ist eben glücklicherweise auch angesprochen worden, anschauen. Wir haben heute 580 Terawatt Stunden an Stromverbrauch. Wir werden nach den Schätzungen des Wirtschaftsministeriums, noch von Altmaier, deutlich höher gehen. Da kommen wir auf 650, 700, wenn man BEDW anhört oder andere in dem Bereich, dann wird das noch mehr werden.
Also ich darf dazu kurz eine Zahl einflechten. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität Köln hat ermittelt, bis 2030 müssten neue Kapazitäten von 23 Gigawatt geschaffen werden. Das entspräche, so haben es die Wissenschaftler dargestellt, einer Leistung von 23 Atomkraftwerken. So, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Georg Ehring, Sie waren angesprochen gerade von Herrn Wiltsch.
Ja, also ich möchte da schon widersprechen. Europa und die Welt steigt nicht in die Atomkraft wieder ein. Was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erleben, ist ein langsamer Bedeutungsverlust der Atomkraft von 17 auf ungefähr 10% der weltweiten Stromversorgung. Es gibt einige Länder, die das jetzt wieder der Atomkraft mehr Bedeutung beimessen. Sie haben Finnland angesprochen, wo der Atomreaktor Olkiluoto mit gut 10 Jahren Verspätung in Betrieb gegangen ist. Da ist der Berliner Flughafen fast noch pünktlich gegen gewesen. Frankreich hat gut 70% Energie aus Atomkraft, will das bis 2035 auf 50% reduzieren, wird vor allem alte Atomkraftwerke länger laufen lassen. Bei ihren Neubauten haben die auch ganz große Probleme. Und von unseren Nachbarländern, 2 wollen gegen die Taxonomie klagen, nämlich Österreich und Luxemburg. Deutschland klagt nicht dagegen. Also die Darstellung am deutschen Wesen solle da die Energiewelt genesen. Die ist sehr schief. Die Leute, die gegen die Taxonomie klagen, sind ganz andere.
Frau Nestle, wir wollen Sie wieder in die Sendung hören. Die Leitung war gerade kurz unterbrochen. Herr Wild sprach eben von den Umerziehungsfantasien der Grünen.
Gegenüber anderen Ländern?
Gegenüber, Herr Wild, anderen Ländern?
Ja, ja.
Also ja.
Das war der Punkt.
Also Umerziehungsfantasien haben wir nicht. Ja? Das würde ich erstmal ganz stark zurückweisen, sondern wir werben für unseren Weg. Und ja, tatsächlich, Atomenergie käme sowieso viel zu spät. Die Verzögerungen wurden gerade beschrieben, eigentlich über 10 Jahre Verspätung der AKW. Ja? Nicht 10 Jahre Bauzeit oder sowas. Und die Kosten sind auch viel zu hoch. Ja? Sondern es geht um die Frage, ob Atomenergie in der Taxonomie als nachhaltig eingestuft wird. Das heißt, es geht um die Frage, ob dieses Siegel, ja, das wir haben wollen, damit Leute, die ihr Geld anlegen, damit die sehen können, ich lege das grün an, Ja, ob da Atom drin ist oder nicht. Und dieses ganze Siegel nimmt ja massiv Schaden. Ja, das ist eine echte Chance, dass wir im Finanzmarkt, wo bisher Transparenz noch nicht so super funktioniert hat, was ökologisch gesehen angeht, dass wir da Transparenz reinbekommen. Dass es ein weltweiter Wegweiser ist. Ja, und dass wir uns diesen Wegweiser nicht kaputt machen lassen wollen. Ja, und es gibt sehr viele Leute und sehr viele Unternehmen, die nicht in Atom investieren wollen, ja, die das ganze Siegel dann nicht mehr richtig sinnvoll finden.
Frau Nestle, aber die Deutschen, haben doch dafür gesorgt, dass Gas als klimafreundlich eingeschätzt wird. Wer setzt denn mehr CO2 frei, Atomkraft oder Gaskraft?
Also erstens waren die Grünen da noch nicht in der Regierung, als wir so verhandelt haben. Und zweitens, wenn man da genau reinguckt, ja, also wir Grüne wollen auch kein Gas in der Taxonomie haben, wir wollen beides raus haben. Aber klar, wir sind in der Ampelregierung und wir müssen auch gemeinsame Positionen haben. Und nur um den Inhalt einmal raufzugucken, tatsächlich steht da gar nicht drin, fossiles Gas ist nachhaltig. Da steht drin, Kraftwerke, die sehr schnell auf grünes Gas umstellen, werden als nachhaltig gelabelt. Wäre aus meiner Sicht auch nicht notwendig, ja, die müssten nicht in diesem Label sein. Aber solche Kraftwerke an sich werden wir natürlich schon brauchen, ja, für diese selten auftretende, aber eben doch existierende Dunkelflaute. Kraftwerke, die grüne Gase verstromen können. Und dafür können wir diese Kraftwerke dann auch verwenden.
Herr Kretschmann ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Kretschmann.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich finde die Diskussion immer sehr spannend. Also wahrscheinlich wird es dann immer wieder irgendwie bürokratisch. Also über Atomkraft zu diskutieren ist, als würde man irgendwie, also wenn wir jetzt konkret jetzt gerade in diesem Thema, also wo sie gerade dran waren, das ist so, als würde man irgendwie der Meinung sein, man könnte irgendwie mit einem Übel das andere Übel bekämpfen. Also keiner hat bis jetzt irgendeinen Plan, was mit den Millionen jahrelang strahlenden Müll passiert etc. pp. Also wir verseuchen dann die Umwelt einfach auf eine andere Art und Weise und machen den Planeten an einer anderen Stelle kaputt. Ich wollte eigentlich grundsätzlich reinwerfen, ich glaube, das größte Problem ist, dass wir uns nicht wirklich systematisch wirtschaftlich damit beschäftigen, wie eigentlich ein Wirtschaftssystem aussehen könnte und müsste, das tatsächlich ökologisch nachhaltig und dabei gleichzeitig sozial ausgleichend ist. Wir reden eigentlich immer noch, wir reden jetzt gerade mittlerweile von einer Art grünen Kapitalismus. Also wir ersetzen einfach andere Produkte mit anderen Produkten, die angeblich dann ökologischer sind, aber eigentlich verbrauchen wir dabei wieder Ressourcen zusätzlich etc. pp. Es gibt so Rechnungen wie ein uralter Kühlschrank, der seit 50 Jahren läuft, ist am Ende wahrscheinlich ökologischer, als wenn ich mir deswegen einen neuen kaufe. Aber das ist sozusagen nur so ein Beispiel irgendwie von dem Unfug, den wir da machen. Wir sind der Meinung, wir könnten diesen Planeten retten und unsere Lebensbedingungen in irgendeiner Weise erhalten, dadurch, dass wir sozusagen eigentlich trotzdem so weitermachen wie vorher. Also das heißt, wir verbrauchen eigentlich noch mehr Energie im Zweifelsfall, weil wir wollen ja modern bleiben und wir wollen ja alles noch mehr elektronisch und so weiter und so fort. Smart ist jetzt das große Ding. Also smart ist, wenn ich meine Heizung einfach runterdrehe, wenn ich nicht da bin und nicht irgendwie dieser ganze andere Quatsch, wo ich dann auch schon wieder Strom verbrauche und die ganze Zeit mit meiner Wohnung verbunden bin. Ich glaube, das ist das, was Politik momentan absolut nicht in der Lage ist zu kommunizieren und auch wo sie keine Ahnung hat, wie sie da eigentlich hinkäme. Sie müsste eigentlich was entwerfen, ein Wirtschaftssystem, was einerseits marktwirtschaftlich funktioniert, um nicht planwirtschaftlich zu werden und auf der anderen Seite trotzdem weggeht von diesem wir werden alle weiter so schön leben wie bisher. Also gehen dieses zivilgesellschaftliche Ding, wir wollen einfach immer so reich bleiben, wie wir sind und das finde ich unmöglich und das Schlimmste, nur ein Beispiel, noch hinein, ja, die reichen Leute, und dazu gehört auch ein guter Mittelstand oder so, die können sich gerade momentan auch sehr gut leisten, sich darum zu kümmern, dass sie sich ein Elektroauto noch zusätzlich hinknallen und dafür auch noch einen Haufen Kohle vom Staat dafür kriegen. Und dann bauen sie sich noch irgendwie an ihrem Einfamilienhäuschen eine eigene Zapfsäule, damit sie die nächsten 200 Kilometer oder 300 Kilometer mit dem Ding fahren können. Und dann klopfen die sich auf die Schulter und sagen, das ist ökologisch.
Herr Kretschmann, ich gucke hier gerade parallel,
nicht
läuft hier stumm.
Läuft
hier parallel NTV und da kam gerade die Schlagzeile, Reiche werden immer reicher, musste ich mir ein bisschen schmunzeln, als Sie das gesagt haben. Gebe ich Ihre Frage gerne oder Ihre Bemerkung gerne an Herrn Wiltsch weiter. Herr Wiltsch, müssen wir ganzheitlicher denken? Müssen wir am System grundsätzlich etwas verändern?
Naja, ich bin nicht für einen Übergang von der marktwirtschaftlichen Ordnung zu der Planwirtschaft. Diese Versuche gab es schon hinreichend. In dem letzten Jahrhundert hat überall zu Verarmung, zu Umweltzerstörung geführt. Schauen Sie alleine an die Schlussbilanz der DDR. Schauen Sie sich an andere Bereiche, ob Sie nach Kuba gucken oder Venezuela. Das funktioniert nicht. Ich sage, das ist eine Herausforderung für den Verbraucher. Der Verbraucher hat heute eine relativ klare Orientierung, wie der ökologische Footprint, wird das modern genannt, also wie die Umweltschädlichkeit oder Beeinträchtigung des Produktes, was er kaufen will, wie der sich darstellt. Und da kann er entscheiden, ob er das kaufen will oder nicht kaufen will. Meine Aufgabe als Politiker ist es doch nicht, den Wohlstand zu vernichten. Meine Aufgabe als Politiker ist es, Rahmenbedingungen zu setzen, die Wohlstandsvermehrung für unser Volk erbringen. Und das natürlich möglichst in Übereinstimmung und in Eintracht mit unserer Schöpfung, die um uns herum ist und die uns anvertraut ist, zum Bewahren und zum Nutzen. Aber solche Totalerklärungsansätze, wo die Politik dann sagt, das darfst du haben, das darfst du nicht haben, halte ich für falsch. Das war ja auch eben eine der Damen, die angerufen hatte, hat sich selbst als Klimaaktivisten, glaube ich, bezeichnet.
Das war eine
die sagt, es muss kontingentiert werden.
Ja, Johanna Senner war das, die hat uns eine Mail geschickt. Ja. Genau.
Wer ist denn der Zuteiler da? Da sitzt dann irgendein Beamter, ein Amtmann auf der Gemeindeverwaltung und sagt, du kriegst noch Strom und du kriegst keinen mehr oder was? Das ist doch absurd. Sowas dürfen wir nicht hier ernsthaft in Betracht
ziehen. Die Frage geben wir gerne weiter an Frau Bretz, beziehungsweise wir hören uns an, was sie zu sagen hat. Sie ruft uns aus Oldenburg an. Guten Morgen, Frau Bretz.
Ja, guten Morgen. Nicht aus Oldenburg, sondern aus Kaköl. Das liegt 15 Kilometer von Oldenburg weg.
Okay.
Ist aber egal. Also ich bin zum einen voll auf der Linie des Anrufers vor mir und außerdem auch voll auf der Linie des zweiten Anrufers, der gesendet wurde. Und zwar insofern, als ich der Meinung bin, eigentlich ist die Erderwärmung schon ein Selbstläufer geworden. Und wir können nur extremst auf die Bremse drücken, um da ja, vielleicht noch was zu retten. Das heißt, wir müssen also sämtliche entsprechende Verschmutzung, kann man das ja auch nennen, total stoppen. Die Industrie darf nicht mehr so viel CO2 produzieren.
Frau Bretz, darf ich Ihnen dazu die Frage stellen, die Herr Wild oder den Gedanken nochmal wiederholen, den Herrn Wild gerade geäußert hat? Er sagt, als Parlamentarier ist es doch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Wohlstand sinkt. Frau Bretz, hallo?
Ja, ich höre schon, dass der Wohlstand sinkt. Nicht allgemein, nicht der Wohlstand der gesamten Bevölkerung, aber der Wohlstand sollte besser verteilt werden. Das ist natürlich eigentlich jetzt ein bisschen, ein anderes Thema, was aber trotzdem damit reingehört. Das sollte besser verteilt werden. Es ist richtig, dass die Großbonzen, die das Geld haben und die sich um nichts Gedanken machen, die meinen, oh ja, ist ja toll und ich lebe ja prima und so. Genau die sind nämlich, die uns die Misere bringen. Ne? Mhm. Und dann muss halt, ich meine, es muss vom Gesetzgeber oder so weiter, muss das zurückgeschraubt werden, dass immer mehr, also ich habe jetzt schon heute gehört im Radio, die 10 reichsten Leute haben verdoppelt ihren Reichtum.
Genau.
Solchen Sachen müssen wirklich Riegel vorgeschoben werden.
Genau, Frau Bretz, 15 Kilometer von Oldenburg entfernt. Herr Wilsch hat eine Frage, genau, bitteschön.
Ja.
Ich kann auch noch was dazu sagen.
Sie wissen schon, dass wir in Deutschland 2% des CO2-Ausstoßes produzieren. 2, nicht 20 oder 90, sondern 2. Das heißt, im Wesentlichen müssen wir über marktwirtschaftliche Instrumente, Bepreisung, dafür sorgen, dass dieses jetzt freie Gut, Ausstoß von CO2, zum kostenpflichtigen Gut wird. Das ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe, um Trittbrettfahrerei zu vermeiden. Aber das verbietet doch nationale Alleingänge. Sollen wir im Zweifelsfall im Nachbarland einmarschieren, weil die zu viel CO2 ausstoßen oder was? Das, also es kann, man kann doch nicht dieses eine Politikziel jetzt absolut setzen, ohne die Folgen dazu bedenken.
Wir haben gar kein Nachbarland, was mehr CO2 ausstößt als wir. Diese 2%, das ist ein Argument, was sich immer so anhört, als ob das Deutschland von Verantwortung im Klimaschutz entlasten würde. Wir haben 1% der Weltbevölkerung und pro Kopf produzieren wir ungefähr doppelt so viel CO2 wie andere Länder und im Übrigen auch mehr als die meisten unserer Nachbarländer. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar als fast alle unserer Nachbarländer außer Luxemburg. Und da haben wir eine besondere Verantwortung. Wenn man dieses 2%-Argument ein bisschen ernst nimmt, dann würde das heißen, dass man China in Landkreise aufteilt. China ist für 30% ungefähr des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und dann hätte man das Problem wegdefiniert. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind besonders stark verantwortlich, weil wir besonders viel CO2 erzeugen.
Mhm. Frau Nestle, angesprochen ist ja eine Grundspannung zwischen auf der einen Seite Energiewende und andererseits Wohlstand. Ist das ein Widerspruch oder muss man sagen, das eine gibt es nur auf Kosten des anderen?
Also ich sehe überhaupt keinen Widerspruch zwischen Energiewende und wirklich gut und glücklich leben und auch mit allem, was wir brauchen. Aber kein Mensch hat ihr davon gesprochen, in andere Länder einzumarschieren. Ja, und ich finde, wir müssen es ernst nehmen, diesen Punkt, der jetzt auch immer wieder bei ganz vielen Zuhörern kam, dass wir auch sparsam mit Energie umgehen. Ja, und sparsam mit Energie umgehen bedeutet ja nicht wenig Wohlstand, das bedeutet nicht wenig Komfort, das bedeutet nicht wenig Glück. Ja, aber dass man nicht einfach sagen kann, oh ja, das ist doch irgendwie alles unendlich, das ist richtig. Dass wir dafür marktwirtschaftliche Mechanismen finden wollen, ist auch noch richtig. Es wurde ja sogar so gesagt von dem einen Zuhörer gerade, dass man da irgendwie was finden muss. Aber dass man da ernsthaft darüber nachdenken muss als bisher. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, ja, man kann mit sehr viel weniger Strom als der Durchschnittshaushalt kann man sehr, sehr gut leben. Aber in der Tat ist es nicht ganz einfach, das politisch zu organisieren, ja, dass Menschen sparsam mit Strom umgehen. Es geht eigentlich fast nur darüber, dass die Preise ehrlich die Kosten beinhalten. Und das wiederum geht nur, sind wir beim Thema von eben, wenn wir eine Verteilungspolitik haben, die krasse Armut verhindert. Ja, weil im Moment ist es doch so, dass die armen Menschen, die am allerwenigsten CO2 emittieren, ja, also die 10% Reichsten in Deutschland emittieren fast die Hälfte der CO2-Emissionen, während die unteren fast nichts emittieren. Das heißt, die sind überhaupt nicht die Klimasünder. Ja? Aber wegen denen kann man keine ehrlichen Energiepreise machen, weil die es überhaupt gar nicht bezahlen könnten. Ja, und die Reichen, die 10, 20 Mal so viel Energie verbrauchen, lassen sich halt ihre Umweltzerstörung dann quasi mitsubventionieren.
Ja. Also Frau Nestle, Sie machen es jetzt sehr einfach. Also man muss ja, man kann natürlich ein bisschen Bashing betreiben gegen die Spitzensteuerzahler, gar kein Thema, das gehört halt dazu, zu Ihrer Folklore, aber jetzt lassen Sie uns doch nochmal seriös diskutieren über unterschiedliche Politikziele. Klima
Wir wollen
gleichzeitig unbestritten zwischen allen Parteien Digitalisierung vorantreiben. Jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben Rhein-Main in Frankfurt, um Frankfurt herum einen Hotspot an Rechenzentren, Datenzentren. Da wird in Hanau gerade eine neue Ansiedlung geplant. Die braucht alleine 2-mal so viel wie die 100.000 Einwohnerstadt Hanau an Strom im Jahr. Wir wollen Elektromobilität ausbauen. Da brauchen wir jede Menge Strom dafür. Wir wollen alle möglichen Industriebereiche dekarbonisieren, also unabhängig machen von Kohle und fossilen Energien. Die sagen uns alle, ja, das kriegen wir hin, aber sie sagen gleichzeitig dazu, ob das Chemie ist oder Petro oder ob das andere Industriebereiche sind, ja, wir brauchen so ungefähr den gesamten Bedarf, den Deutschland heute überhaupt zur Verfügung stellt an Strom. Das muss doch alles zusammengebunden werden. Man kann doch nicht so tun, als ob wir hier unabhängig voneinander und dass diese Politikfelder nichts miteinander zu tun hätten.
Frau Nestle.
Ich würde gerne auf zwei Punkte antworten von meinem Kollegen Herrn Wiltsch. Also das Erste ist, es ist kein Bashing. Wenn man die Fakten anspricht, dass es die Emissionen der Besserverdienenden sind, die uns die Klimaprobleme machen und nicht der Ärmeren. Es ist deswegen auch wichtig zu sagen, ja, dass wir Leitplanken einziehen müssen. Ökologische Leitplanken in unsere Marktwirtschaft und dass die Preissprünge, die daraus resultieren, dass die natürlich nicht dazu führen dürfen, dass gerade die Ärmsten, die das Problem überhaupt nicht verursacht haben, dass die in massive Schwierigkeiten kommen und deswegen diese soziale Frage einfach mit drin hängt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ja, natürlich brauchen wir ganz viel grünen Strom. Ja? Deswegen meine ich ja auch, dass wir ganz viele Windräder und Solaranlagen zubauen müssen für die Rechenzentren und die Elektromobilität, wobei die braucht tatsächlich gar nicht so viel, aber der grüne Stahl und alles Mögliche. Ja? Aber trotzdem ist der Gedanke der Effizienz eben auch ein wichtiger, den wir auch immer, immer ganz ernsthaft mitverfolgen wollen.
Und ich möchte es ergänzen durch die zwei Mails bzw. Stimmen von Hörerinnen und Hörern. Herr Hans Meise schreibt uns, warum wird von den Grünen erneuerbare Energie immer mit Windkraft gleichgesetzt? Man wird den Verdacht nicht los, dass die bereits von der Windlobby gekauft sind. Ich habe noch nie von Bürgerinitiativen gegen Solardächer gehört. Warum werden akzeptierte Alternativen nicht zuerst angegangen? Und eine WhatsApp von Wolfgang Rottmann. Also, wenn der Atomstrom so viel teurer ist und der Ökostrom bzw. der aus Photovoltaik so viel billiger, dann frage ich mich, warum bei uns einfach nichts ankommt. Immer noch sind die Energiepreise bzw. Strompreise die teuersten weltweit. Da soll sich die Politik mal Gedanken machen, ob sich da nicht mal irgendwann was tut. Dann wäre auch die Akzeptanz für die Windpropeller in der Nähe und Photovoltaikanlagen größer als in der Bevölkerung. Georg Ehring, Stichwort Kosten. Wie teuer oder wie schlägt dann eigentlich der Klimawandel zu Buche?
Der Klimawandel schlägt sehr zu Buche. Der Klimawandel setzt uns ja im Prinzip die planetaren Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Das haben wir im vergangenen Sommer im Ahrtal erlebt, was da an Wohlstand auch vernichtet worden ist. Wenn man es ganz auf der materiellen Ebene sieht, durch eine Katastrophe, wie sie künftig häufiger passieren wird, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Da kann man nicht einfach sagen, das muss der Verbraucher, kann sich doch einfach andere Produkte kaufen. Das liegt in der Hand der Verbraucher und der ist souverän. Da muss die Politik gegensteuern und das einfach als Grenze akzeptieren und dann die Rahmenbedingungen setzen, dass die Emissionen auf das Maß begrenzt sind, was planetar verträglich ist. Denn sonst wird es sehr, sehr teuer.
Herr Wiltsch, Minnetekel, Ahrtal.
Naja, wie stark der Zusammenhang zwischen Klimaveränderung und dieser Katastrophe ist, kann ich nicht beurteilen. Wir haben natürlich Auswirkungen von unserer Art zu leben hier, aber vergleichbare Höchstmarken an der A gab es auch schon in der vorindustriellen Zeit. Ich will aber damit jetzt nichts kleinreden an Aufgabe, nur diese vermeintliche Exaktheit, dass wir sozusagen jetzt genau ausrechnen können, was in 50 oder 30 oder 20 Jahren ist, wo wir nicht mal zwei Tage lang das Wetter richtig gut vorhersagen können, das halte ich schon für ziemlich vermessen. Wenn da in Tonga ein unterirdischer Vulkan hochgeht oder wenn, wie wir das in Island hatten, da was passiert, dann haben wir eine vielfache Auswirkung davon. Trotzdem müssen wir ernsthaft an dem Thema arbeiten. Ich stamme aus der Landwirtschaft. Also wir haben immer so gewirtschaftet, dass nachfolgende Generationen auch diese Schöpfung zur getreulichen Pflege haben. Und das muss natürlich auch in der Wirtschaft so sein. Und am besten ist natürlich, wenn Effektivität, also wirklich Klimaschutz, ankommender Klimaschutz, eine Folge von Effizienz ist. Und das ist er durch Einführung dieser externen Faktoren in die Kostenrechnung der Unternehmen. Das ist das Thema CO2-Preis und dort eine europäische Lösung, die wir ja im Grunde haben. Deshalb macht es auch keinen Sinn, da in Deutschland irgendwas zusätzlich zu machen, weil alles, was frei wird an CO2-Zertifikaten, wird ja dann anderenorts verbraucht. Wir müssen da schon bei aller Sorge und bei aller Betroffenheit über Einzelereignisse wie das an der A versuchen, einen klaren kühlen Kopf zu bewahren und die Dinge strukturell richtig anzugehen. Mhm. Und da bleibt für mich eben nach wie vor das Problem, dass dieser Strombedarf nach meinem Dafürhalten immer noch systematisch unterschätzt wird und dass wir das Thema, wie kriegen wir die gesicherte Grundlast hin, viel zu gering schätzen von der Problemlösung her. Und es ist eben riskant zu sagen, wir lassen mal das, was funktioniert und so beiseite und gehen davon aus, dass wir was Neues hinkriegen in den nächsten 8 Jahren.
Ja. Herr Wiltsch, dazu ganz kurz ein Eindruck. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview gelesen mit dem Solarenergie-Experten und Physiker Professor Eike Weber, ehemals Fraunhofer-Institut, also ein renommierter.
Kenn ich gut, ja.
Okay. Und der sagt, 100% Ökostrom bis 2030 ist problemlos möglich und bis 2035 könnte man praktisch die gesamte Wirtschaft darauf umstellen. Er sagt, dass das nicht klappt, liegt vor allen Dingen daran, dass die großen Energiekonzerne bremsen, die mit fossiler Energie Geld verdienen.
Also ich nehme eigentlich wahr, dass die im Wesentlichen sich umorientieren und schon schauen, wie sie auch der Politik, also die merken ja, dass ein neuer Wind weht und wie sie der Politik gefallen können und sich an Dekarbonisierung beteiligen können. Ich würde das gerne mal mit Eike Weber besprechen. Ich werde ihn sicher mal wieder treffen. Ich glaube nicht, dass er das glaubt, dass er denkt, dass das in Deutschland ginge. Wir sind seither, was Energie, unsere Energiewirtschaft anbelangt, Importeure von Öl, Gas und so weiter, also von carbonhaltigen Rohstoffen. Und nach meiner Einschätzung werden wir angesichts der Windhäufigkeit und der Sonnenintensität der Einstrahlung auch weiterhin Importeur von Energieträgern bleiben. Dann wird eben in Nordafrika oder Sonnenenergie in ausreichender Menge produziert, muss eben dann ein Transportmedium her. Sie haben das jetzt eben schon mit angesprochen. Man kann das als Gas oder verflüssigt dann an den Platz des Verbrauchs bringen. Und das Gleiche gilt für Windhäufigkeit. Mhm. Also ich halte nichts davon, wie Frau Nestle das eben sich ja vorgestellt hat, dass man an nicht besonders geeigneten Plätzen in Baden-Württemberg oder auch bei uns die Dinger jetzt aufstellt, nur um denen auch sozusagen Päckchen draufzulegen.
Hatten Sie das so gesagt, an nicht geeigneten Stellen sollten Windräder erstellt werden?
Also ich hätte gesagt, dass ich auch in Baden-Württemberg und Bayern sehe, dass dort auch Windräder aufgestellt werden müssen und dass dafür sichergestellt sein muss, dass auch die nicht allerbesten Windhöfigkeiten finanziell möglich sind als Standorte, weil es einfach in ganz Baden-Württemberg sind die Windhöfigkeiten nicht so wie in Schleswig-Holstein an der Küste. Das heißt aber nicht, dass man die schlechten Standorte aus Baden-Württemberg nimmt. Dürfte ich kurz die eine Frage noch beantworten? Dann hat ja einer gefragt, warum wir Grüne so viel über Wind reden und nicht mehr über Solar.
Bitte.
Tatsächlich haben wir Solar, also wir tun genau das, was Sie vorschlagen. Wir haben in unserem Szenario Solar schon größer gestellt, als es optimal ist für die Versorgungssicherheit. Also weil Solar fällt natürlich sehr piekig an, also immer mittags, aber vor allem auch sehr im Sommer. Und deswegen brauchen wir den Mix von Solar und Wind. Ja, deswegen kann man nicht einfach das eine oder das andere nehmen. Aber wir haben aus genau den Gründen, die Sie schildern, ja, haben wir auch schon gesagt, okay, lasst uns so viel Solar nehmen, wie sinnvoll möglich ist. Das bedeutet aber auch, dass man wirklich in die Freifläche raus muss. Und auch da gibt es durchaus Akzeptanzdiskussionen. Aber den Rest Wind, den brauchen wir für Versorgungssicherheit, weil wir nämlich genau diesen Punkt, Herr Wiltsch, den Sie immer wieder ansprechen, dass wir zu jeder Sekunde genug Strom brauchen werden, ja, dass wir den sehr, sehr deutlich im Blick haben und dass wir unser System mit den verschiedensten Elementen tatsächlich sicher ausgestalten können.
Und Georg Ehring dazu, nochmal zu den Zahlen von Professor Eike Weber. 100% Ökostrom bis 2030 und bis 2035 quasi die Dekarbonisierung der gesamten deutschen Wirtschaft möglich oder nicht?
Da gibt es eine ganze Reihe Studien, die das für möglich halten. Es gibt welche, die da auch widersprechen und sagen, es geht ein bisschen langsamer, aber dass es auf jeden Fall ganz schnell in die Richtung gehen soll, das halte ich eigentlich für eine ausgemachte Sache. Ich wollte Herrn Wiltsch noch in einem Punkt zustimmen. Wir brauchen jede Menge Energie und wir müssen uns jetzt ganz schnell darum kümmern, dass wir die möglichst billig erzeugen, sprich mit Photovoltaik und Wind an Land vor allem. Und dann bleiben wir bei der Energie auch eine Exportnation. Wir haben seit vielen Jahren mehr Export als Import von Strom, dass wir Strom auch importieren, das ist gut und wichtig. Wegen der Versorgungssicherheit wird das sicherlich in beide Richtungen noch zunehmen müssen. Und das sorgt dafür, dass bei uns die Netze auch nicht zusammenbrechen.
Lüneburg ist im Programm. Frau Schöhl ruft uns an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitteschön.
Erstmal die Tiere im Wald, die lachen sich wahrscheinlich schief über die Dummheit der Menschheit, ehrlich gesagt. Seitdem die Frau von der Leyen gesagt hat, der Green Deal, den sie hochgelobt hat, war mir klar, dass ein Green Deal, wenn man ihn so nennen muss, dann die Worte fehlen, das ist die größte Menschheitslüge überhaupt. Wir belügen uns selbst, weil wir hier in Deutschland jetzt zumindest nicht auf den kalten Entzug kommen wollen und können. Das heißt, dass alles mal so runterfährt, dass man einen Neubeginn machen kann. Mit zum Beispiel die Ansprüche mal ein bisschen runterzufahren, auf dem Erdboden bleiben.
Welche Ansprüche? Können Sie ein Beispiel nennen für Ansprüche, die runtergefahren werden sollten?
Bitte?
Könnten Sie ein Beispiel nennen für Ansprüche, die Sie gerne runterfahren möchten?
Ja, die Ansprüche, zu viel Energie für alles, was man zu jeder Zeit und immer zu, die Straßenlampen sind nachts an, die V-Schaufenster sind nachts an, kein Mensch läuft durch. Das ist doch so idiotisch, ich weiß nicht, was das soll. Und überall, ja, die Nachtbeleuchtung hat nur Nachteile. Und ich weiß nicht, warum man das machen muss. Warum der Mensch sich so selbst unterwegs ist, er könnte seine positiven Energien endlich mal einsetzen, wenn er welche hat. Und es sind so viele da. Wir müssen uns, ja.
Also, Frau Nestle, wir haben viele positiven Energien. Müssen wir unser Konsumverhalten drastisch verändern, so wie Frau Schöhl aus Lüneburg sich das vorstellt?
Also, ich finde diesen Grundgedanken ja sehr angemessen, zu sagen, wir müssen uns auch einfach immer bewusst sein, in welcher Welt wir leben und wo die Grenzen sind. Ja, da kann auch jeder Einzelne für sich etwas tun. Ich finde, das ist auch richtig. Aber wir als Politik müssen natürlich die Rahmenbedingungen dafür setzen, ja, dass wir als Gesellschaft gut leben können. Und da sind natürlich, also der Strom hat natürlich unglaublichen Gewinn, ja, der Stromverbrauch, wenn man sich einfach nur Krankenhäuser anguckt und Intensivstationen, ja, was alles nur mit Strom läuft. Und deshalb bin ich dafür, dass wir mit erneuerbaren Energien und Effizienz, ja, also diesen Gedanken nicht beiseite legen, aber trotzdem eben die politischen Rahmenbedingungen so setzen, dass wir eine starke, zuverlässige Stromversorgung haben mit erneuerbaren Energien, was ja auch ehrlich gesagt viel kostengünstiger sein wird. Ja, wir haben ja im Moment diese riesigen Preisprobleme, nur wegen der Abhängigkeit von den Fossilen. Also, dass wir da richtig investieren in die Erneuerbaren, ist mir auch wichtig.
Frau Schöhl, ist Ihre Frage, Ihre Anregung aufgenommen worden?
Schon, zufrieden bin ich nicht, aber ich möchte das sagen, dass wir die Natur nicht kopieren können. Da muss man sich immer ganz gewiss sein. Ja, es wird nie so werden, wie es war. Also das Klima wollen wir retten, aber den Planeten zerstören wir. Das ist nur dazu. Das ist also ein Teufelskreis. Ich habe keine Hoffnung.
Herr Wiltsch, bitte.
Wenn ich auch noch mal einen Satz dazu sagen darf, werte Zuhörerin. Ich denke, wenn wir mit ökonomischer Effizienz Effektivität im Klimaschutz erreichen, das ist das Mittel der Wahl. Also wir brauchen eine Offenheit, was Technologien anbelangt. Wir dürfen nicht glauben, wir hätten alles schon gedacht. Es wird auch noch für zukünftige Forscher und Ingenieurgenerationen was zum Entdecken bleiben. Und was das Licht oder was das die Straßenlampen anbelangt, wenn Sie in der Kommunalpolitik tätig sind, haben Sie häufiger zu tun mit schlecht ausgeleuchteten Decken, weil Leute sich da unsicher fühlen, als dass sie Beschwerden kriegen, dass zu viele Lampen an wären. Das nur mal als ein Punkt, warum zum Teil ihnen unsinnig erscheinende Lampen vielleicht im öffentlichen Raum leuchten.
Herr Wiltsch, Frau,
ich glaube aber, wir müssen eben bei Knappheiten immer überlegen, wer ist nachher der Bestimmer? Wer legt fest, wer Strom kriegt und wer nicht? Das sind helfen solche romantischen Vorstellungen, wie sie da beim WDR neulich im Fernsehen gelaufen sind, was man beim Lockdown so macht, so mit Kerzen und Lagerfeuer. Die helfen da nicht wirklich. Lockdown heißt, dass Menschen, Blackout heißt, dass Menschen sterben, weil die Stromversorgung zusammenbricht. Und da müssen wir als Politik uns einer hohen Verantwortung bewusst sein, dass wir es dazu nicht kommen lassen dürfen. Bisher haben die Ingenieure das alles hingekriegt, aber die Intensität der Eingriffe in das Netz hat sich vervielfacht in den letzten Jahren durch den vielen Zappelstrom, den wir haben. Und da müssen wir sehr sorgsam mit umgehen, um nicht unsere Grundlagen unserer Zivilisation zu
verletzen. Gute Frage an Georg Ehring. Sind die Netze der Energiewende gewachsen?
Bisher nicht. Die Netze müssen ganz drastisch ausgebaut werden. Was man sagen kann, ist, dass die Zeit der Stromausfälle trotz der gestiegenen Anforderungen in den vergangenen Jahren gesunken sind. Das heißt, unsere Stromversorger und die Ingenieure machen da einen guten Job, aber die Anforderungen sind da ziemlich groß. Und es gibt halt diese großen Leitungsprojekte, wo es auch Widerstände gibt. Das finde ich völlig unverständlich. Diese Dinger müssen unbedingt gebaut werden, damit das so bleibt und besser wird.
Herr Wilsch, Sie sprachen eben von der ökonomischen Effizienz. Wir müssen noch auf einen politischen, auf ein extrem politisches, energiepolitisches Vorhaben schauen. Russland bedroht die Ukraine. Fachleute rechnen inzwischen mit einem russischen Überfall. Das hat Ihr Parteifreund Roderich Kiesewetter heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk auch nochmal gesagt. Es ist jetzt wirklich 5:05. Kann man in einer solchen Lage die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen?
Also ich gebe hier Roderich Kiesewetter recht und schon nach Annalena Baerbock, die ja heute in die Ukraine und dann nach Russland fährt. Den Russen muss klar sein, dass ein Einmarsch in der Ukraine einen sehr hohen Preis als Schild trägt. Und dazu gehört nach meinem Dafürhalten, dass wir hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können und sagen können, na gut, dann zeigt man jetzt an, was da jetzt gerade passiert in der Ukraine. Interessiert uns nicht so. Mein Appell geht an die Russen. Sie müssen mal aufhören, sich als Nachfolger der Sowjetunion zu verstehen. Also an Putin vor allen Dingen. Er ist nicht Nachfolger des Partei- und Regierungschefs der Sowjetunion, sondern er ist russischer Präsident. Und er kann nicht einfach verfügen über Nachbarländer und sagen, das ist mein Plastis und mein vorgeschobenes Terrain.
Was heißt das jetzt für Nord Stream 2?
Für Nord Stream 2 heißt das, dass das Projekt sich auszahlen kann, wenn er den Frieden wahrt, aber dass das nicht geht, wenn er dort außenpolitisch als Hasardeur auftritt.
Frau Nestle, der Bundeskanzler Olaf Scholz behauptet ja, Nord Stream sei ein privatwirtschaftliches Projekt. Ist es das?
Naja, es hat natürlich zumindest auch politische Implikationen, die wir ja gerade sehr, sehr deutlich sehen, also insbesondere hinsichtlich Osteuropa. Und faktisch haben wir ja längst genug Pipeline-Kapazitäten. Also es mangelt ja, wenn wir im Moment nicht genug Gas in Deutschland haben, dann liegt das nicht daran, dass da Pipelines fehlen. Es würde auch kein bisschen mehr Gas ankommen, nur wenn wir Nord Stream 2 hätten. Es ist ja nur eine andere Route.
Ja, Georg Ehring, benötigt Deutschland diese Nord Stream Pipeline?
Wenn wir die anderen Leitungen haben, wir brauchen keinen so stark wachsenden Gasbedarf. Also wir können auf jeden Fall ohne auskommen, zumal wenn wir Gas auch noch aus anderen Quellen beziehen. Also notwendig ist diese Leitung nicht.
Herr Wilsch, was soll das Ganze dann? Hallo, Herr Wilsch?
Entschuldigung, ja, ich musste erst unmuten. Ich habe das nicht richtig funktioniert.
Okay, kein Problem.
Das ist ein Projekt, das ja vor allen Dingen von Altkanzler Schröder mit vorangetragen wurde. Der ist ja dort Aufsichtsratschef bei dieser Putin-Firma. Und deshalb war es der SPD immer sehr wichtig, auch in der Großen Koalition, dass es da keinen Wackeln gibt. Sie wissen, dass es schon immer von Menschenrechts- und Aktivisten und auch Menschenrechtspolitikern und da zum Teil Außenpolitikern in unserer Fraktion durchaus kritische Stimmen dazu gab. Ich glaube, dass man Handel und Wandel nicht mutwillig beschränken sollte, dass es aber notwendig ist, das einzusetzen, wenn Grenzen, wenn rote Linien überschritten werden. Und dazu gehört sicher ein weiterer Einmarsch in der Ukraine.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, Sie sind nicht prinzipiell dagegen.
Nein, ich bin nicht prinzipiell gegen Handel mit Russland.
Nein, gegen Nord Stream 2, jetzt ganz konkret.
Nein, das gibt mir ein bisschen, nimmt mir ein bisschen meine Sorge. Denn wir wissen ja nicht, weil alle anderen Länder auch dekarbonisieren, ob wir wirklich dauerhaft von Polen beliefert werden in Mangelsituationen, ob wir dauerhaft auf keinen Energiestrom aus Frankreich zurückgreifen können, wenn wir Mangelsituationen haben. Und deshalb macht es mich ruhiger, wenn wir wenigstens ein Backup mit dem Gas haben, solange das andere ein Plan ist. Ich habe den Plan erlebt nach Fukushima. Und wenn ich sehe, wie viel davon umgesetzt worden ist, dann kann ich nur Kopfschütteln.
Frau Nestle, Herr Wilsch bezweifelt im Prinzip, dass Energiewende Energiesicherheit bedeutet. Ist das so?
Nein, natürlich nicht, wenn man es ordentlich macht. Also wenn ein bisschen so weiterläuft wie mit der letzten Regierung, dass man nämlich Atom- und Kohleausstieg beschließt und dazu sagt, naja, das Ganze wird kompensiert über den Einstieg in die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren werden faktisch aber gar nicht gebaut. Ja, und so war es ja in der letzten Legislatur, gerade der Ausbau der wichtigen Windenergie, die eben noch sehr viel mehr Förderstunden liefert als PV, der ist ja völlig eingebrochen. Ja? Und dann gefährdet das auch die Versorgungssicherheit, wenn man nur Ausstieg sagt und den Einstieg nicht hinbekommt. Wenn man es ordentlich macht, wir den Ausbau der Erneuerbaren wirklich hinbekommen, der die Preise ab jetzt deutlich senken wird, ja? Weil die Entwicklungskosten haben wir inzwischen bezahlt. Wenn man dann ein schlaues Konzept dazu hat, dass eben die Mahlzeitmanagementleitung, die steuerbaren Erneuerbaren und so weiter zusammengreift und ein Backup von Gaskraftwerken, die extrem selten laufen werden und dann mit grünem Gas, dann ist die Versorgungssicherheit, kann sie sogar höher sein als heute. Ja, man sieht ja im Moment, wie Frankreich Schwierigkeiten hat mit seinen Atomkraftwerken zum Beispiel. Ja, ein Drittel plötzlich vom Netz wegen Schwierigkeiten rissen, hat die Versorgungslage in Europa massiv angespannt.
Frau Nestle, also da können wir dann nochmal reden, wenn Ihre Planungsbeschleunigung und so alles durch ist, die ja versprochen wird. Also bisher erlebe ich natürlich die Grünen vor Ort, vor allen Dingen als welche, die sich anketten an Bäumen, wenn irgendwo was gemacht werden soll und die verhindern, die ein Teil des Problems und kein Teil der Lösung sind.
Dürfen wir ganz kurz,
Herrn Müller. Da sind wir auf Osterpaket und Sommerpaket gespannt von Herrn Habeck, was da jetzt konkret folgt.
Ich bin gespannt auf Herrn Müller, der uns aus Stuttgart anruft. Guten Morgen, Herr Müller.
Bitte schön. Zunächst mal guten Morgen. Ich rufe aus Welzheim an, liegt bei Stuttgart, aber das macht nichts. Um es ganz kurz zu machen, ich weiß, wir haben nicht mehr viel Sendezeit. Ich hatte beim Anruf Folgendes gesagt. Bei der ganzen Klimadebatte wird völlig außer Acht gelassen, dass die wirklich wahren Kosten mit der Gebäudedämmung und so weiter der nächsten Generation aufgebürdet wird. Das war es eigentlich bloß.
Okay.
Wir reden hier Dinge und die alten Menschen, die was hier leben, die 70-, 80-Jährigen sagen, was soll der Quatsch? Ich bin alt. Wer zahlt es denn am Ende? Ich wollte es nur einmal gesagt haben, wer bezahlt das am Ende eigentlich die Kosten? Das ist die nächste Generation oder die junge Generation.
Kosten geben wir weiter. Herr Müller, ich umarme Sie, dass Sie unser Sendeschema so gut kennen. Das ist immer unser größter Stress, pünktlich fertig zu werden. Also die Frage der Kosten gebe ich gleich nochmal ab an Frau Nestle. Bitte schön.
Ich weiß nicht ganz sicher, welche Kosten gemeint sind, aber die Kosten der Gebäudedämmung, ja, die sind natürlich viel niedriger als die Kosten der Klimakrise, also für die Gesellschaft deutlich günstiger. Aber es ist absolut richtig, dass wir innerhalb der Gesellschaft organisieren müssen, dass diese Kosten fair verteilt werden. Auch deswegen haben wir ja viel Geld vorgesehen in unserem Haushalt, gerade für die Unterstützung der Gebäudedämmung, für einen fairen Ausgleich zwischen Mietern und Vermietern. Aber die Alternative kann natürlich nicht sein, einen gesamtgesellschaftlich teureren Kurs zu fahren.
Georg Ehring, wer zahlt die Zeche?
Die Zeche zahlt in der Tat die junge Generation. Und das ist für mich ein Punkt der Hoffnung, dass diese junge Generation das in Deutschland inzwischen auch gemerkt hat. Das gibt Bewegungen wie Fridays for Future, die sich für Klimaschutz einsetzen. Die haben eine ganze Menge bewegt, die Politik zum Nachdenken gebracht. Und die Politik muss jetzt mit ihrer Fachkenntnis und mit guten Kompromissen dafür sorgen, dass wir von dem Kurs auf 3 Grad Erwärmung weltweit runterkommen im Zusammenarbeit mit anderen Ländern.
Herr Wilsch, ganz kurz, wird alles gut?
Ob alles gut wird, weiß ich nicht. Das wäre das erste Mal, dass wir das im Menschheitsgeschehen hinbekommen. Ich glaube immer noch an Jenseits und an eine Welt, wo alles besser ist. Aber dass wir hier versuchen müssen, so viel wie möglich richtig zu machen, ist doch auch, steht da völlig außer Frage. Und ich habe wirklich hohes Zutrauen in unsere Wissenschaftler und in unsere Ingenieure. Und kann jeden Tag noch staunen über Neuerungen und Neuigkeiten, die ich irgendwo sehe. Erkenne,
wir sind gespannt. Und
deshalb bleibe ich offen für die Zukunft. Wunderbar. Und freue mich auf das, was kommt.
Dank für die Diskussion unseren Hörerinnen und Hörern und der Bundestagsabgeordneten Ingrid Nest, der Bündnis 90 Die Grünen, dem Abgeordneten Klaus-Peter Wilsch von der CDU und unserem Kollegen Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion.